Nachdenkseiten. Die kritische Website. Ein interessanter Brief zum Ost-West-Konflikt von Oberleutnant AD Jochen Scholz. Verantwortlich Redaktion. Jochen Scholz war bis 2000 Berufsoffizier bei der Luftwaffe und im Rahmen seiner Laufbahn viele Jahre in den NATO-Gremien, den multinationalen NATO-Stäben sowie im Bundesministerium der Verteidigung tätig. Später war Scholz in der Friedensbewegung aktiv und meldete sich seitdem auch immer wieder kritisch zu den aktuellen Entwicklungen zu Wort. Nun hat Jochen Scholz einen Brief an einen Landtagsabgeordneten geschrieben, der ungemein viele interessante Fakten zum Aufbau des Ost-West-Konflikts enthält. Wir freuen uns, dass wir dieses Schriftstück für unsere Leser veröffentlichen dürfen. Der Anlass für meine Mail an einen Landtagsabgeordneten war einerseits sein Leserbrief an die FAZ, aus dem hervorgeht, dass er die Propaganda in der deutschen Mainstream-Presse vom aggressiven Russland übernommen hat und offensichtlich völlig ahnungslos ist, warum die Beziehungen zwischen Deutschland und der Russischen Föderation derart desolat sind. Zum anderen um eine Klarstellung, was von der vom NATO-Generalsekretär behaupteten militärischen Bedrohung der Ukraine durch russische Truppen zu halten ist, wie sie jüngst auch vom Generalleutnant AD Braus geäußert wurde. Braus war von 2013 bis Juli 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung. Heute ist er Senior Associate Fellow bei der DGAP, arbeitet in den Feldern europäische Sicherheit und Verteidigung, Entwicklung der NATO und Kooperation zwischen NATO und EU. Die ursprüngliche Mail wurde zum besseren Verständnis um einige Hinweise und Erläuterungen ergänzt. Sehr geehrter Herr, wenn ich mir Ihren fachlichen und politischen Hintergrund ansehe, bin ich doch etwas erstaunt, mit welcher Vehemenz Sie offensichtlich für die sicherheitspolitische Situation in Osteuropa Russland verantwortlich machen. Das ist mutig. Allerdings sollte man nie zu fragen vergessen, was Aktion und was Reaktion ist und vor allem beides nicht verwechseln. Dazu darf ich Ihnen einige Hinweise geben. Erstens. Das Telefonat Präsident Bush mit Bundeskanzler Kohl vom Mai 1990. Zweitens. Die versprochene Umsetzung, Transformation der NATO zu einem Konsultationsgremium beim folgenden NATO-Gipfel in London. Drittens. Die Charta von Paris im selben Jahr. Viertens. Und was geschah dann? Mit der Wolfowitz-Doktrin, auch als No-Revivals-Plan bezeichnet, wurden alle Verabredungen in ihr Gegenteil verkehrt. Alle weiteren Strategiedokumente seit dieser Zeit gehen in die damals eingeschlagene Richtung. Die NATO-Osterweiterung sieht das Bündnis heute an der russischen Grenze. Dazu der ehemalige US-Botschafter in Moskau, Jack Matlock, der an allen Verhandlungen über die Wiedervereinigung in Moskau teilgenommen hat. Zitat: Ich bin sicher, wenn Bush wiedergewählt worden wäre und Gorbatschow Präsident der UdSSR geblieben wäre, hätte es während ihrer Amtszeit keine NATO-Erweiterung gegeben. Es gab keine Möglichkeit, Nachfolger zu verpflichten, und als Gorbatschow abgesetzt wurde und die UdSSR auseinanderbrach, wurden ihre Absprachen hinfällig. Zitat Ende. Worum es bei der NATO-Osterweiterung im Kern ging und bis heute geht, erschließt sich aus dem Brief von Willy Wimmer an den damaligen Bundeskanzler Schröder. Er thematisierte die Inhalte der Konferenz von Bratislava im Jahr 2000, die im Auftrag des State Department vom American Enterprise Institute durchgeführt wurde, dessen Arbeitsgruppe Project for the New American Century einige Monate später das Strategiepapier Rebuilding America's Defenses veröffentlichte, an dem ausschließlich Neocons mitgewirkt haben. 10 Personen aus der Arbeitsgruppe dienten ab 2001 in der Regierung George W. Bush, darunter Cheney, Rumsfeld und Wolfowitz. Die Umsetzung der Absichten von Bratislava erfolgte 2002. Die NATO wurde um die drei baltischen Staaten Rumänien, Bulgarien, Slowenien und die Slowakei erweitert. Den Brief von Willy Wimmer finden Sie hier auf den Seiten 7 und 8, verlinkt innerhalb des Artikels. 15 Jahre nach Bratislava hält George Friedman, damals Chef des privaten Nachrichtensenders Stratfor, einen Vortrag in einem Chicagoer Think Tank, legt in der anschließenden Pressekonferenz diese Folie auf und erklärt als ständiges Ziel amerikanischer Außenpolitik, ein gedeihliches deutsch-russisches Miteinander zu verhindern. Anmerkung: Dieser in den Artikel eingefügte Ausschnitt aus der anschließenden Pressekonferenz wurde von den Verfassern zur Verdeutlichung mit den gelben Erklärungen bearbeitet. Die Grafik erscheint ab Minute 11.10. Bereits ein Jahr zuvor hatte Friedman in einem verlinkten Stratfor-Artikel die Grafik unter dem Titel »The New Containment«, die neue Eindämmung, verwendet und damit die Bezeichnung für die Strategie der Eindämmung der Sowjetunion, die Truman-Doktrin, reaktiviert, die 1947 den Beginn des Kalten Krieges markierte. Man kann sich insofern vorstellen, dass nach der Rede von Präsident Putin 2001 im Deutschen Bundestag sämtliche Alarmglocken jenseits des Atlantiks losgegangen sind. Friedmans Äußerungen könnte man in Anlehnung an einen anderen Begriff als Continuity of History and Strategy bezeichnen. Sie beklagen die Entwicklung russischer Hyperschallraketen. Nun, wer hat denn 2001 den ABM-Vertrag einseitig gekündigt und gleichzeitig begonnen, das Aegis-Raketenabwehrsystem in Osteuropa und auf Schiffen zu stationieren? Hätte Russland zuschauen sollen, sich dem Erpressungskalkül der USA aussetzen sollen? Ein Kalkül, das die beiden US-Politologen Kerr A. Lieber und Daryl G. Press auf Seite 22 der nachstehenden Analyse wie folgt beschreiben, die auch in der führenden amerikanischen außenpolitischen Zeitschrift Foreign Affairs erschien. Zitat: Obwohl beide Kritikpunkte stichhaltig sind, könnte selbst ein begrenzter Raketenschutzschild die Offensivfähigkeit der US-Atomstreitkräfte wirksam ergänzen. Russland verfügt heute über etwa 3.500 strategische Nuklearsprengköpfe, aber wenn die Vereinigten Staaten zuschlagen würden, bevor die russischen Streitkräfte alarmiert sind, hätte Russland Glück, wenn ein halbes Dutzend Sprengköpfe überleben würden. Ein funktionierendes Raketenabwehrsystem könnte möglicherweise 6 Sprengköpfe zerstören. Darüber hinaus verliert das Problem der Unterscheidung von Sprengköpfen und Täuschkörpern an Bedeutung, wenn nur eine Handvoll überlebender feindlicher Sprengköpfe und Täuschkörper zum Abfangen übrig bleibt. Bei einer geringen Anzahl von ankommenden Sprengköpfen und Täuschkörpern könnten die US-Abfangjäger einfach auf alle zielen. Zitat Ende. Auf den Punkt gebracht: Neutralisierung der russischen Zweitschlagskapazität durch das Raketenabwehrsystem. Als die beiden Autoren im Einstein-Forum in Potsdam 2007 ihre Studie von 2006 vorstellten, war kein einziger Journalist unserer überregionalen Zeitungen zugegen. Ein Sprung in das Jahr 2021, was die russischen Truppen an der Ostgrenze der Ukraine angeht. Kennen Sie dieses Dekret des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine vom März 2021? Zitat: Über die Strategie der Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 des Gesetzes der Ukraine über den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine hat der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine nach Prüfung des Entwurfs der Strategie für die Deokkupation und Reintegration des von Taimur besetzten Gebiets der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol beschlossen: Erstens: Empfehlung des Entwurfs der Strategie zur Dekonzentration und Reintegration des vorübergehend besetzten Gebietes der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Zweitens: Aufforderung an den Präsidenten der Ukraine, die Strategie zur Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol zu genehmigen. Und drittens: Das Ministerkabinett der Ukraine erarbeitet und genehmigt innerhalb von 3 Monaten einen Maßnahmenplan für die Umsetzung der Strategie zur Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates O. Danilov. Zitat Ende. Beide Zitatübersetzungen mit DeepL.com Translator. Darauf soll Russland nicht reagieren dürfen, zumal sie sicher sein können, dass solche Entscheidungen in der Ukraine nicht ohne Washingtons und Londons Zustimmung oder Duldung getroffen werden? Ich könnte noch eine Fülle von Dokumenten anführen, die ihre Behauptung von Russlands Aggression widerlegen. Einige Empfehlungen habe ich jedoch. Erstens die Lektüre von Horst Telschicks Buch »Russisches Roulette« und die Lektüre von Brzezinskis Buch »The Grand Chessboard«. Dann wird klar, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie Telschick beklagt. Zweitens könnten Sie mal in Jüchen vorbeischauen und sich von Willy Wimmer ein Privatissimum geben lassen. Schließlich überlesen Sie künftig Kommentare und Artikel von Kohler, Frankenberger, Faeser, Busse, Friedrich Schmidt, Ross, Sturm, sofern Sie sich mit Russland befassen. Auch in anderen großen Tageszeitungen bekommen Sie ausschließlich transatlantische Einheitssoos vorgesetzt. Die Zeiten, als Karl Feldmeier noch Leitartikel schreiben konnte wie den Angehängten, sind lange vorbei. Dass ich diese Zeitung lese, hat andere Gründe, als mich außenpolitisch zu informieren. Nämlich die Breite des Angebots in Staat und Recht, Ereignisse und Gestalten. Die Ordnung der Wirtschaft, Bildungswelten, um nur einiges zu nennen und hin und wieder Erhellendes im Feuilleton, wie diese beiden verlinkten Beispiele von Reinhard Merkel und Hans-Christoph Krauss zeigen, der einzige deutsche Wissenschaftler, der die Grundlage jeglicher US-Strategie in Bezug auf den eurasischen Kontinent verstanden hat. Mit freundlichen Grüßen, Jochen Scholz. Aus aktuellem Anlass werfen wir noch einen Blick auf die Situation in der Ukraine. Wenn es schon, bisher jedenfalls, nicht gelang, sie in die NATO aufzunehmen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der ungelöste Konflikt um Donetsk und Luhansk aus Sicht einiger westlicher Staaten auch ungelöst bleiben soll. Denn dann steht jederzeit ein Mittel bereit, mit dem die Russische Föderation einer aggressiven Politik bezichtigt werden kann. Jüngstes Beispiel ist das nicht zustande gekommene Treffen im sogenannten Normandie-Format, das für den 11. November ins Auge gefasst worden war, wofür der deutsche und der französische Außenminister in einer gemeinsamen Erklärung Russland verantwortlich machen, ohne dessen Gründe anzuführen. Wäre die Angelegenheit nicht so ernst, könnte man sie als Posse abtun. Außenminister Lavrov ist vermutlich der Kragen geplatzt. Denn nach vorheriger Ankündigung an seine Partner stellte er den diplomatischen Notenwechsel für die internationale Öffentlichkeit zur Verfügung. Aus ihm geht klar hervor, dass die deutsche und französische Seite keine Absicht hatten, auf die Ukraine einzuwirken, ihren Verpflichtungen nach dem Minsk-II-Abkommen von 2015 endlich nachzukommen, das geltendes Völkerrecht ist. Das betrifft in erster Linie die Punkte 9, 11 und 12. Insofern hält Russland ein Treffen für nicht zielführend und damit obsolet. Mit Lavrovs Worten: Man hat den Eindruck, dass dies auch ein Versuch ist, die Voraussetzungen für eine radikale Überarbeitung des Maßnahmenpakets zu schaffen, um Kiew zu gefallen, das sich weigert, es offiziell und öffentlich einzuhalten. Schlussbemerkung mit Blick auf die deutsche Generalität, für die der oben zitierte Generalleutnant Braus pars pro toto steht: Seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 steht fest, dass die Goldbetresten ihre Verpflichtungen aus dem Soldatengesetz in Washington abgegeben haben und sich jedes Jahr am 20. Juli im Bendlerblock mit salbungsvollen Worten an Stauffenberg versündigen. Die Aussicht, mit einer anständigen Pension in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu werden, ist für diesen Personenkreis unerträglicher als für den Hitler-Attentäter die Aussicht, erschossen zu werden. Wann werden diese Funktionseliten, wann werden unsere Politiker und Wissenschaftler in den Denkfabriken begreifen, dass deutsches und europäisches Interesse auf friedliche, geordnete Verhältnisse auf unserem eurasischen Kontinent gerichtet sein muss, anstatt sich angloamerikanischen Interessen unterzuordnen, die eben dies verhindern wollen? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen,
gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.